Was es rein statistisch sozusagen nicht in der Mehrheit gab, das waren die ehemaligen Freikorpssoldaten. Also das ist vielleicht ein Mythos, der lange durch die Geschichtswissenschaft auch verbreitet wurde, dass eben ganz viele ehemalige Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die sich nicht eingefunden haben in die dann Nachkriegsgesellschaft, die irgendwie vom Militärdienst so geprägt waren und vielleicht eben auch keinen Job und keine Familie hatten, zu der sie gut zurückkehren konnten, dass die sich überdurchschnittlich stark an diese frühe SA angeschlossen haben. Nach meinen Forschungen war das eher nicht der Fall.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Daniel Siemens über die SA, also die Sturmabteilung, die Braunhemden- und Schlägertruppe der NSDAP. Wie sich aus dem Saalschutz der frühen Nazi-Partei eine medienwirksame Truppe von gewaltbereiten Parteisoldaten entwickelte und warum sich Hitler entschied, anderthalb Jahre nach seiner Machtübernahme diese Organisation mit der Ermordung von mehreren Dutzend Menschen zu enthaupten, hört ihr in dieser Folge. In den Shownotes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, etwa zum Hitlerputsch 1923 oder Hitlers Machtübernahme 1933. Zudem gibt es dort Hinweise, wie ihr mir Feedback oder Kommentare zusenden könnt. Ihr könnt meinen Podcast auch mit einer Spende auf Ko-fi und PayPal unterstützen oder einen monatlichen Beitrag auf Steady einrichten. Herrn Siemens habe ich übrigens selber als Experten im Podcast Deutschland 3345 gehört, wo er auch über die SA gesprochen hat. Ich kann den Podcast Deutschland 3345 generell empfehlen. Es ist einer meiner Lieblingspodcasts, die ich jeden Montag höre, wenn er rauskommt. In diesem Podcast werden die Jahre der NS-Diktatur chronologisch und hochdetailliert dargestellt. Im Moment läuft die Staffel 2, also 1934. Und hört auf jeden Fall mal da rein, es lohnt sich wirklich. Zurück zu meinem Podcast. Meine erste Frage an Herrn Siemens war, wie bei einem neuen Gast üblich, wie er zur Beschäftigung mit seinem Thema kam. Und ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem Februar 2025.
Ja, mein Name ist Daniel Siemens. Ich bin Professor für europäische Geschichte an der Newcastle University in Großbritannien. Geboren bin ich in Bielefeld vor knapp 50 Jahren, also schon eine Weile her. Habe Geschichte, Rechtswissenschaften und Literaturwissenschaften studiert nach dem Abitur, vor allen Dingen in Berlin, Potsdam und auch in Frankreich. Und habe zunächst über die Zwischenkriegszeit gearbeitet, eine Arbeit über Medien und Justiz in der Weimarer Republik im Vergleich auch mit Frankreich und den USA und bin dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter erst nach Bielefeld, also wenn Sie so wollen, in meine Heimatstadt zurückgegangen und dann 3 Jahre nach London. Und die Idee zu dem Buch und mich mit der SA genauer zu beschäftigen, das kam eigentlich aus zwei Gründen. Das erste war, dass ich irgendwann rein zufällig, als ich wieder nach Bielefeld zog, sah, dass Horst Wessel, der, wenn Sie so wollen, einer der Heiligen der NS-Bewegung, also Anführungsstriche bitte mitdenken, 1907 in Bielefeld geboren war, was mir auch als gebürtigen und geschichtsinteressierten Bielefelder nicht bekannt war. Und ich dachte, dazu würde sich was lohnen zu machen, denn es stand nun gerade der 100. Geburtstag vor der Tür. Und ich dachte, ich könnte die Stadtgesellschaft ein bisschen ärgern, aufwecken, irritieren durch diese Geschichte. Daraus wurde dann nicht nur wie zunächst geplant ein Artikel, sondern auch ein ganzes Buch. Und das hat mich eigentlich dann mehr zur Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und genauer auch mit SA gebracht. Und als ich dann in London war, als Lecturer, kam tatsächlich ein Verlag auf mich zu und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, eine Gesamtgeschichte der SA auf Englisch zu schreiben. Sowas gäbe es nicht und man sei schon lange auf der Suche nach einem Autor, der das machen könne. Und meine erste Reaktion war, zu sagen, auf keinen Fall. bin auch davon ausgegangen, dass die Geschichte der SA eigentlich recht gut bekannt und ausgeforscht war und dachte auch, dass ich nach dem Horst-Wessel-Buch da mich anderen Themen widmen sollte und wollte. Aber irgendwie aus einer Verquickung von Umständen, die auch mit meiner persönlichen Situation zu tun hatten, bin ich dann doch irgendwann auf dieses Angebot eingegangen und habe dann eben diese, wenn Sie so wollen, Gesamtdarstellung zur SA-Geschichte geschrieben, die gleichzeitig auch meine Bielefelder Habilitationsschrift wurde 2017 und dann eben auch sehr zeitnah veröffentlicht wurde.
Haben Sie mit Ihrer Studie über Horst Wessel denn in Bielefeld für ein bisschen Aufgewachtheit und Ärger gesorgt?
Ja, Ärger glaube ich nicht, sondern tatsächlich sehr viel Interesse hat das damals gefunden, auch zu meiner Überraschung. Also das fing schon vor Erscheinen an. Ich erinnere mich noch, damals habe ich noch in Berlin gewohnt und bin gependelt mit dem ICE wöchentlich. Und irgendwann tippte mir jemand von hinten über die Schulter und sagte, Sie schreiben aber ein interessantes Buch, was ist denn das? Und also Leute haben im Zug schon irgendwie über die Schulter mitgelesen zum Teil und mir Feedback gegeben, dass das relevant oder interessant sei. Und in Bielefeld selber, ja, wie gesagt, es startete erstmal alles mit einem Zeitungsartikel, der dann auch von einer überregionalen Zeitung nachgedruckt wurde. Und daraufhin haben sich dann auch Leute bei mir gemeldet und gesagt, ich habe hier noch was, wissen Sie überhaupt, dass es das und das noch gibt? Und es war eher so ein Interesse an diesem Thema, nachdem das eben noch bei den Recherchen immer so eine zwiespältige Sache gewesen ist. Also wer hat sich schon für Horst Wessel interessiert? Der musste im Grunde schon, oder man, viele scheinen davon auszugehen, dass das ja irgendwie ein Rechtsextremer sein muss. So verfemt war eben allein der Name. Und ich hatte, wenn Sie so wollen, vielleicht das Glück oder war gerade zur richtigen Zeit, wo das umschlug, wo das jetzt schon so lange zurücklag, dass man eigentlich außer dem Namen nicht mehr viel wusste und irgendwie auch bereit war, sich nochmal anders der ganzen Thematik auseinanderzusetzen, als das eben in den Jahrzehnten zuvor der Fall gewesen war.
Gehen wir weg von Horst Wessel, gehen wir hin zur SA, zur Sturmabteilung. Und erstmal die Frage, wann und unter welchen Umständen wurde diese Organisation überhaupt gegründet?
Wie vieles in der SA-Geschichte kann man das auf den Tag gar nicht festlegen. Die Nazis hatten zwar ihr eigenes, im Grunde Geburtsstunde, irgendein Datum irgendwann festgelegt, aber im Grunde ist es eine graduelle Entwicklung, die eigentlich ganz typisch ist für diese rechtsradikalen Klein- und Kleinstgruppierungen der unmittelbaren Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg. Man sollte vielleicht auch vorausschicken, dass wahrscheinlich die allerwenigsten auch innerhalb der SA 1920, 21 davon ausgegangen sind, dass die Geschichte und die Organisation, der sie angehören, irgendwann mal Millionen Männer umfassen wird, wie das eben dann Anfang der 30er Jahre kurzzeitig zumindest der Fall war. Also vieles, was man über die frühe SA sagt und auch das Interesse, das sie gefunden hat, speist sich eigentlich nur daraus, wenn man die spätere Geschichte kennt. Denn zunächst war das eine weitgehend auf Bayern, vor allen Dingen München, aber dann auch die umliegenden kleineren Städte beschränkte Gruppierung von einigen hundert bis dann irgendwann vielleicht 1.000 bis 2.000 Leuten, die auch in dem ganzen Verbund der anderen rechten und rechtsradikalen Gruppierungen, die sich noch so dort aufgehalten und aktiv gewesen sind, zunächst mal kaum wichtig war. Das hat sich erst tatsächlich 1923 geändert. Und zunächst war die SA eine, ja, wenn Sie so wollen, Schutztruppe für den Saalschutz von Veranstaltungen der ganz frühen NSDAP und ein Versuch, eben die besonders radikalen Elemente, jüngere Leute stärker an die Partei zu binden und gleichzeitig sich eben nicht völlig von der Polizei und regulären Ordnungsmacht abhängig zu machen, sondern die eigene Sicherheit zum gewissen Teil selber in die Hand zu nehmen.
Wer trat denn damals der SA bei? Wer war denn Mitglied?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also man weiß darüber nicht so wahnsinnig viel, außer das sind die verlässlichsten Unterlagen stammen von der Bayerischen und Münchner Polizei. Gibt es auch Mitgliederlisten, die heute im Archiv liegen. Und danach war das ein relativer Querschnitt, wenn Sie so wollen, durch das Kleinbürgertum und durch die Arbeiterschaft, die meisten Anhänger gestellt haben. Es gab auch Studierende, also damals ja fast ausschließlich männliche Studenten. die beigetreten sind, was es rein statistisch nicht in der Mehrheit gab, das waren die ehemaligen Freikorpssoldaten. Also das ist vielleicht ein Mythos, der lange durch die Geschichtswissenschaft auch verbreitet wurde, dass eben ganz viele ehemalige Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die sich nicht eingefunden haben in die dann Nachkriegsgesellschaft, die irgendwie vom Militärdienst so geprägt waren und vielleicht eben auch keinen Job und keine Familie hatten, zu der sie gut zurückkehren konnten, dass die sich überdurchschnittlich stark an diese frühe SA angeschlossen haben. Nach meinen Forschungen war das eher nicht der Fall. Die gab es natürlich, aber das waren dann doch nicht so sehr viele Leute und die waren dann auch vor allen Dingen als militärische Führer wichtig in der Organisation und jetzt nicht die Fußtruppen. Das waren eher jüngere Leute, teilweise Arbeitslose, teilweise Lehrlinge, die gewisserweise aus Abenteurertum auch und vielleicht auch antisemitischer Grundhaltung und vielleicht auch Begeisterung für diese junge Partei und ihren charismatischen Redner mit der SA in Kontakt gekommen sind. Aber wir reden ja, um das nochmal zu wiederholen, zunächst mal von nur wenigen hundert Leuten, sodass man da auch nicht allzu groß verallgemeinern sollte. Dafür ist dann halt die Mitgliederzahl auch zu gering.
Sie sagten eben Saalschutz, also den Schutz von NSDAP-Veranstaltungen. Gab es dann auch schon in dieser frühen Phase offensivere Elemente? Man kennt ja auf jeden Fall später auch diese Straßenschlachten. Oder war das am Anfang wirklich, dass man sich da sozusagen zurückgehalten hat?
Man musste sich zurückhalten oder anders gesagt, man musste sich seine Gegner sehr gut aussuchen, denn man war nicht in der Lage, wenn Sie so wollen, in die offene Feldschlacht zu ziehen. Die anderen Vereinigungen, Verbände, auch der politischen Linken hatten wesentlich mehr Anhänger, was nicht heißen soll, dass es sozusagen mehr linke Paramilitärs als rechte gab, das überhaupt nicht. Aber die SA selbst war eben eine relativ kleine Gruppierung und in den ersten Jahren ja zahlenmäßig einfach noch zu schwach. Das heißt nicht, dass man keine Gewalt ausgeübt hätte, politische Gewalt, Straßengewalt, aber wenn Sie so wollen, sehr dosiert und eben nicht gegen andere politische Gegner, sondern vor allen Dingen gegen Leute, die noch schwächer waren und sich noch weniger wehren konnten. Und da ist eben die antisemitische Gewalt ganz, ganz früh schon ein Mittel, derer sich die SA bedient. Also ganz konkret gehen einige Leute der SA durch die Straßen und wenn dann ein jüdischer Gemüsehändler oder Obsthändler da ist, dann wird eben der Stand umgeschmissen oder es werden Parolen gegrillt oder man schreibt was auf die Fenster eines Geschäfts. Also solche Art von Störung hat es früh gegeben und da ist die SA auch besonders stark beteiligt. Aber das ist jetzt noch nicht die später dann teilweise auch überhöhte Saalschlacht mit Kommunisten, wo hunderte von Leuten sich eben, heute würde man vielleicht sagen, medienwirksam aufeinander einschlagen. Also das ist eher noch weniger der Fall. Es geht tatsächlich gegen ideologische Feinde, aber vor allen Dingen eben gegen Schwächere. Und da ist es immer auch sozusagen diese feige Aktion. Also mehrere SA-Leute zusammen suchen sich einzelne Leute aus, die man dann symbolisch erniedrigt. Das findet sehr, sehr früh schon statt.
Sie sagten ja eben, bis 1923 ist die SA eine von vielen solcher Gruppierungen. Danach wird sie bekannter und zentraler. Und ich nehme an, das hängt damit zusammen, dass 1923 auch der Hitlerputsch war.
Genau, das ist sagen, es ist ja erstmal eine Gruppierung, die so halb autonom, aber auch halb an die NSDAP angeschlossen ist. Also das Verhältnis zwischen NSDAP und SA bleibt die ganzen 20er Jahre über prekär. Aber in dem Maße, wie die NSDAP als Partei bekannter wird, wird es, wenn Sie so wollen, auch die SA. Und das ganze Jahr 1923, was dann im November im Hitlerputsch kulminiert, ist sozusagen von einer stärkeren Zusammenarbeit der rechtsnationalen oder rechtsextremen Verbände in Bayern geprägt. Und da ist die SA inzwischen auch einer der wichtigen oder wichtigeren Player oder Organisationen, die da mitwirken. Die gilt eben als besonders aktivistisch, ist auch im Durchschnitt etwas jünger als die anderen Verbände und sagen, verspricht Leuten wie dem ehemaligen Korvettenkapitän Erhard oder auch Leuten wie Ernst Röhm sozusagen eine Organisation zu sein, mit der man, die man gut für die eigenen Zwecke verwenden kann. Und das führt, also wenn Sie so wollen, es gibt eine Aufwertung der NSDAP als Partei auf der radikalen Rechten und gleichzeitig gibt es eine Aufwertung der SA als Gruppierung, die so langsam auch eine gewisse paramilitärische Schlagkraft entwickeln würde. Also das kann man sagen für die Jahre 2021, 2022, das sagt die Münchner Polizei, aber das sagen auch andere Beobachter, ist die SA, was das rein militärisch-paramilitärische angeht, einfach keine relevante Größe in der deutschen und nicht mal der bayerischen und Münchner Politik. 1923 ändert sich das dann langsam durch die Allianzen, die man eingeht. Und insofern ist das das Jahr, wo auch zum ersten Mal stärker von der SA überregional Notiz genommen wird.
Wie ist denn in diesen frühen 20er Jahren bis zum Hitlerputsch einerseits das Verhältnis Hitlers und der NSDAP zur SA und andererseits auch dann die Rolle von Ernst Röhm, der ja die SA anführen und leiten wird?
Ja, der Röhm weiß das ja noch nicht, dass er sie anführen und leiten wird. Der erste Führer ist ein Student aus einem protestantischen Pfarrhaus, aus dem Brandenburgischen, ein gewisser Hans-Ulrich Klinsch, der heute vergessen ist und der mehr oder weniger als junger Militär aus dem Ersten Weltkrieg zurückkommt. Also da haben wir wirklich mal sozusagen einen ehemaligen Soldaten, der dann bei der SA eine Führungsrolle hat. Dessen Stichwortgeber oder Führer, an den er sich orientiert, ist aber zunächst weniger Hitler, sondern eben der schon erwähnte Hermann Erhard. Und Röhm, er hat ja zunächst mal seine eigenen Verbände, ist wichtig, damals in den rechten Milieus oder rechtsradikalen Milieus in Bayern als Verbindungsmann vor allen Dingen zur Reichswehr. Aber seine große Zeit als Führer der SA, die kommt ja erst in Zukunft noch. Übrigens, oft wird das vergessen, nachdem Klinsch ausscheidet, wird im Jahr 1923 der später und der heute immer noch bekannte Hermann Göring kurzzeitig Führer der SA. Also auch, da gibt es einige Führerwechsel und das generelle Verhältnis ist eben so, dass man kennt sich also in dieser Partei, man kennt sich auch in der SA. Die SA wird von der Partei gebraucht, eben vor allen Dingen als Saalschutz und auch als Propagandatruppe, denn wenn man so klein ist, das hat ja dann vor allen Dingen Goebbels in den kommenden Jahren als Taktik perfektioniert, dann muss man dauernd von sich reden machen und durch antisemitische Gewalt, durch sonstige Grenzüberschreitungen in dem, was politisch opportun ist oder die Grenzen des normal politisch Sagbaren zu sprengen, macht ja die NSDAP zu einer ihrer Haupttaktiken überhaupt, aus der Rolle sozusagen der kleinen Splitterpartei rauszukommen und wahrgenommen zu werden. Und da ist die SA als ein Verband, den man kurzfristig mobilisieren kann und der eben diese Grenzüberschreitung auch leistet und einfach auch gewalttätig ist. Da sind dann zwar keine tollen Nachrichten und es gibt auch viele Gegner und es wird schlecht über die SA gesprochen, aber es wird halt überhaupt mal darüber gesprochen und so fängt die ganze Geschichte dann langsam an.
Nach dem Hitlerputsch wird die NSDAP verboten und die SA gleich mit. Wie kommt es nun dazu, dass beide Organisationen dann ab Mitte der 20er wieder erlaubt sind und auch wirkmächtiger werden?
Ja, das ist eines der Dinge, die in der Weimarer Republik offenbar nicht gut laufen. Politisch jetzt, aus der demokratischen Sicht gesehen. Man hat zwar diesen Prozess, da ist ja auch bekannt, dass Hitler und die anderen Angeklagten, Ludendorff und Co., sehr milde behandelt werden, dass sie durch den Prozess auch eine nationale Bühne oder sogar internationale Bühne bekommen. In gewisser Weise sehr viele heimliche oder auch nicht so heimliche Unterstützer des Rechtsradikalismus gibt, der immer sagt, er würde eigentlich nur im nationalen Interesse handeln. Alles andere, seine Gegner, die Demokraten, das sind ja Verräter an der deutschen Sache und deshalb würde man zwar manchmal zu unschönen Mitteln greifen, aber eigentlich müsste man das doch entschuldigen. Die Zeiten würden im Grunde keine andere politische Arbeit im nationalen Interesse erlauben. Und mit dieser Taktik macht man eben bis hinein ins konservative Bürgertum, bei den Juristen, teilweise auch eben bei den anderen Parteien durchaus gewisse Punkte. Und die ja, diese Jahre nach dem Verbot führt das eben dazu, dass die Partei in den Untergrund geht, zwar offiziell aufgelöst ist, aber die Verbindung, gerade auch was Italien oder dann Osteuropa angeht, gehalten werden. Und Hitler, wie gesagt, das ist ja auch bekannt, nutzt die Gefängniszeit dann, um sein Buch Mein Kampf zu schreiben. Im Grunde ist es eine Atempause, wenn Sie so wollen, wo die NSDAP und damit auch die SA sich überlegt, was ist eigentlich schiefgelaufen? Denn 1923 wollte man ja im Grunde Mussolini nachmachen mit dem sogenannten Marsch auf Rom. Man wollte das einen Marsch auf Berlin in Gang setzen. Also der Hitlerputsch hatte ja eigentlich das Ziel, die Reichsregierung zu stürzen und durch eine Diktatur der nationalen Rechten zu ersetzen. Das hat nicht geklappt, weil auf dem Wege sozusagen der militärisch-paramilitärischen Gewalt man das nicht erreichen konnte. Und nun überlegt die Parteiführung, besonders Hitler, welchen Weg können wir denn, was steht uns denn sonst zur Verfügung? Und dann kommt man eben auf den Gedanken, man muss einen vermeintlichen Legalitätskurs wählen, man muss versuchen, über die Wahlen die eigene Position immer stärker auszubauen. Und das ist für die SA eine zweischneidige Sache, denn sie hat in den ersten Jahren und das ist eigentlich dann auch weiter in den 20er Jahren der Fall, ist sie attraktiv für Leute, die nicht auf dem Zaun sitzen wollen, sondern die angezogen werden durch diese besondere Radikalität und man könnte auch sagen durch die Gelegenheit, selber Gewalthandeln auszuüben. Und das beißt sich in gewisser Weise mit diesem neuen Kurs der NSDAP, es auf legalem Wege zu versuchen und so idealerweise an die Macht zu kommen. Und das prägt das Verhältnis zwischen NSDAP und SA die ganze Zeit bis 1933, 34, dass es diese Spannung gibt zwischen der Partei, die sich zahm gibt, was die Form angeht, und eben aufgrund von demokratischer Zustimmung an die Macht will und gleichzeitig diesen paramilitärischen Arm, diesem Verband der SA, wo sehr, sehr viele Leute weiterhin eigentlich an den gewaltsamen Umsturz glauben und das als richtiges Mittel ansehen. Und je länger das dauert, eben auch ungeduldig werden. Ja, also die NSDAP wird ja dann irgendwann stärkste Partei bei den Wahlen, auch im Reich, aber trotzdem wird sie nicht beteiligt an der Macht. Und das können viele Leute in der SA nicht gut verstehen und sagen, warum, was, auf was warten wir denn noch? Wir sind doch jetzt sogar schon so stark, können wir jetzt nicht doch losschlagen? Und diese Spannung ist sozusagen führt auch zu verschiedenen Krisen in den letzten Jahren der Weimarer Republik. Aber letztendlich, ja, aus Sicht der Nazis wird es dann gut gelöst, indem man doch irgendwann an die Macht kommt, ohne dass es zu ganz, ganz großen Zerwürfnissen innerhalb der NSDAP gekommen ist.
Sie sagten ja eben, die SA sei eine paramilitärische Organisation. Das heißt, da muss ja ein gewisser Grad von Planung, Organisation dahinter gestanden haben. Vor allem, wenn sich die SA nun auch aus Bayern heraus auf den Rest des Reiches ausbreitet. Wie zentral waren denn da die Strukturen, die Ausrüstung, die Verhaltensweisen und die Uniformierung zum Beispiel geplant und gesteuert?
Also für die frühe SA bis 23 war das eben alles sehr lokal oder regional und auch eine verbindliche Uniform gab es zunächst mal nicht. Das wird alles im Rahmen der Neugründung zentralisiert und die entscheidende Figur ist ein gewisser Pfeffer von Salomon, der dann bis Anfang 1930 die SA führt und tatsächlich eine sehr, sehr starke Zentralisierung durchsetzt. Das heißt, ab dann, 26, 27, gibt es eine oberste SA-Führung, die in München sitzt, neben der Partei und die viel stärker, als es vorher der Fall war, wo man sie so wollen, die einzelnen SA-Verbände lokale Nazi-Größen als, ja, was könnte man sagen, Privatpolizeitruppe oder Privatarmee zur Verfügung standen. Das ist dann eben ab Mitte der 20er Jahre nicht mehr in gleicher Weise der Fall, sondern dann entscheidet die Partei und die oberste SA-Führung eben von München aus. Und man könnte auch sagen, die SA wird wesentlich professioneller, eben durch diese einheitliche Uniform, die man auch nicht einfach sich zu Hause herstellen kann, sondern man könnte sagen, die SA ist da ein Vorreiter, was das Merchandising angeht. Sie müssen, um ein wirklicher SA-Mann zu sein, eine bestimmte Ausrüstung haben. Und ich vergleiche das gerne mit den Fußballshirts von heute oder Fußballtrikots. Ja, wenn Sie ein Anhänger eines bestimmten Vereins sind, werden viel die entsprechenden Shirts gekauft. Die sind heute sehr teuer. Damals war auch die SA-Uniform für viele Anhänger durchaus nicht günstig. Ist für die Partei eine Gelegenheit, Geld zu verdienen und sorgt eben auch dafür, dass man viel, viel stärker kontrollieren kann, was diese einzelnen Verbände so machen. Ich hatte ja schon gesagt, dass dieses Gewaltpotenzial, was man einerseits braucht und nutzen will, andererseits aber auch eben ein Problem ist. Denn man weiß nie so richtig, ob man eben noch diese Verbände jederzeit kontrollieren kann. Und wenn die SA dann später sehr stark wächst, ab 1930, wird das noch mehr ein Problem. Oder anders gesagt, durch diese Zentralisierung, die man in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre erfolgreich durchgeführt hat, ist die SA überhaupt nur in der Lage, das exponentielle Wachstum der Jahre 1929, 30 bis dann eben 33, 34 organisatorisch zu bewältigen.
Die Uniform als Merchandise, eben erwähnten Sie schon Schlägereien als medienwirksames Spektakel. Also das Ziel der SA war eben nicht nur die tatsächliche Beeinflussung des politischen Gegners, sondern auch man wollte Aufmerksamkeit schaffen, man wollte Publicity haben.
Genau, also Sie können sich ja selber überlegen, wenn Sie jemanden verprügeln, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie den von Ihrer eigenen politischen Ideologie überzeugen können? Nicht sehr hoch. Ja, also wenn die SA gegen politisch linke Verbände, Organisationen gewaltsam aktiv wird, dann ja nicht aus der Überlegung heraus, dass das nun diese Leute überzeugen wird, sondern das Kalkül ist, sich selber als schlagkräftige, entschlossene Gruppierung, politische Bewegung darzustellen, die vielen Stimmen der Neutralen oder der jedenfalls nicht in gleicher Weise Organisierten zu gewinnen. Und die NSDAP inszeniert sich ja immer auch nicht als normale Partei, sondern spricht ja von sich eher auch von Bewegung, ganz bewusst. Man will mit den, heute würde man sagen, Systemparteien, will man nichts zu tun haben. Man behauptet, man würde das alles ganz anders machen. Und als Ausweis und Beweis dafür, dass es einem sehr ernst ist, wir sind eben diese SA-Verbände sehr nützlich, auch die politische Gewalt. Es ist eine zweiseitige Sache. Einerseits dürfen Sie die Gewaltausübung nicht übertreiben. Denn dann verschrecken Sie Leute, die vielleicht mit Ihnen ideologisch übereinstimmen, aber einfach das nicht gut finden. Wenn Leute ohne Manieren mit lauten Parolen durch die Innenstädte ziehen und Scheiben einschlagen. Ja, also bei den meisten Bürgern zum Beispiel kommt das einfach nicht gut an. Aber gleichzeitig, wenn das eben nicht außer Kontrolle gerät, schafft es dann die NS-Bewegung, das Ganze so darzustellen und eben gerade wenn es gegen sehr Linke oder gegen Kommunisten geht, noch Kapital daraus zu schlagen, dass bei diesen Zusammenstößen dann immer mehr Verletzungen und später eben auch Todesopfer zu beklagen sind. Das sind dann diese berühmt-berüchtigten NS-Märtyrer-Figuren, eben wie auch Horst Wessel, wo man sagen könnte, jeder getötete SA-Mann ist ein Beweis dafür, dass die Partei Propaganda recht hat, nämlich dass zu den Nazis idealistische Leute gehören, die im Zweifel für ihre Ziele auch das eigene Leben einsetzen. Also das ist im Grunde zynisch gesprochen das Beste, was ein SA-Mann der Bewegung tun kann, sozusagen im Einsatz für die Partei ums Leben zu kommen. Und das wird dann von der Parteipresse der NSDAP eben auch entsprechend ausgeschlachtet. Und die Überhöhung der eigenen Märtyrer wird ja von der NSDAP auch immer groß sozusagen zelebriert. Und da scheint es in gewisser Weise, das scheint nicht unerfolgreich zu sein. Also wie Sie finden, wenn Sie das nachlesen in der Weimarer Republik, wenn Sie Stimmen auch von Gegnern der Nazis sich anschauen, dann steht da oft so sinngemäß drin, man finde die Nazis unmöglich und würde die auch ideologisch ablehnen. Aber die Einsatzbereitschaft von einzelnen SA-Leuten, die wird anerkannt, gerade auch bei den Kommunisten. Und da gibt es, wenn Sie so wollen, eine gegenseitige Grundakzeptanz, interessanterweise vielleicht, dass man bereit ist, den Überzeugungstätern der anderen Seite zumindest deren Aktivismus zugute zu halten. Weshalb auch die Nazis später aktiv versuchen, überzeugte Kommunisten sozusagen dann für die eigene Partei zu gewinnen, 1933, 1934, obwohl man gleichzeitig, das muss man auch sagen, natürlich Angst hat, sich sozusagen solche Leute, denen man nicht trauen kann, in die eigene Organisation zu holen. Also da sind jedenfalls die Ja, das gegenseitige Misstrauen ist da, aber es gibt eben durchaus, ja, vielleicht ist das richtige Wort, Respekt dafür, dass bestimmte Leute in der SA ganz konkret mit ihrem körperlichen Gesundheit dafür einstehen, was sie für richtig halten. Und das wird anerkannt. Es ist ja auch nicht so, dass die SA, also ziemlich lange ist sie eigentlich auf den Polizeischutz angewiesen, auch bei den Demonstrationen, die sie dann durch Arbeiterviertel unternimmt in den Großstädten. Da sind wir jetzt eher bei den späten 20er Jahren. Das sind Provokationsmärsche, wo eingepreist ist, dass eventuell es zu Zusammenstößen kommt, gewaltsamer Art. Und die NSDAP oder die SA geht das aber ein, weil sie auch weiß, dass im Zweifel die Schutzpolizei die streitenden Parteien schon trennen wird. Also das ist eine Strategie, wo man auch die staatliche Hoheitsträger für die eigenen Ziele nutzt, weil man, wie gesagt, weiß, wenn das nicht zur Verfügung stände, dann wäre man auch dann noch zu schwach gewesen und hätte einige sehr stark vernichtende Niederlagen einstecken müssen. Und das kann die Parteipropaganda natürlich nicht gebrauchen.
Der eingangs erwähnte Horst Wessel ist ja quasi das Paradebeispiel für dieses Märtyrertum. Das Gedenklied an ihn wird ja schon fast mit der deutschen Nationalhymne gleichgesetzt.
De facto war es im Dritten Reich eine Art inoffizielle Nationalhymne, die auch nach der offiziellen Hymne gespielt wurde. Und vielleicht für die Zeitgenossen, also gerade für die, die so um 1910 geboren sind, war das auch einer der Gründe. Also man hatte dann immer das Horst-Wessel-Lied im Ohr, wenn man die Heidenmelodie gehört hatte. Weshalb es übrigens mal nach 1945 kurz darüber eine Auseinandersetzung gab, ob man nicht auch die offizielle Hymne mit Haydn und dem Text von Fallersleben, ob man die nicht ändern sollte, weil im Kopf, auch wenn es da nicht mehr erlaubt war, bei vielen eben dieses Horst-Wessel-Lied noch mitgeschwungen habe. Wie ich finde, war das ein gutes Argument, hat sich aber politisch nicht durchgesetzt. Aber natürlich heute, Sie wissen das ja, das Horst-Wessel-Lied dürfen Sie nicht offiziell spielen, singen. Es ist verboten wie andere Symbole der NS-Bewegung auch. Und ich denke, die Zeit ist jetzt auch wirklich drüber weggegangen.
Inwieweit kann man die SA mit den ähnlichen Organisationen der anderen Parteien gleichsetzen? Oder andersrum gefragt, wo hat sie sich vielleicht von zum Beispiel der Organisation der KPD unterschieden?
Bei der KPD würde man jetzt zunächst an den sogenannten Rotfrontkämpferbund denken, der im Vergleich zur SA viel stärker von der damaligen sozusagen Politik und Justiz vor allen Dingen im Grunde an der Entfaltung gehindert wird, auch verboten wird und wenn es zu Zusammenstößen kommt, viel stärker verantwortlich gemacht wird für politische Gewalt, als das umgekehrt bei den Nationalsozialisten geschieht. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt durchaus zahlreiche Sympathisanten, die bei Nazis schnell mildernde Umstände geltend machen und das wirkt sich dann eben auch aus. Man muss auch dazu vielleicht als Unterschied erwähnen, dass die KPD und ihre Organisation sind besonders stark in den Großstädten, vor allen Dingen Industriestädte, weniger stark auf dem Land, während die NSDAP in den späten 20er Jahren recht erfolgreich dabei ist, eben auch die kleinen Dörfer und Kleinstädte zu infiltrieren und da Stützpunkte aufzubauen. Das heißt, das Netz der SA-Verbände ist um 1930 wesentlich weiter gestreut als zum Beispiel der Rotfrontkämpferbund, der, wie gesagt, auf die Großstädte vor allen Dingen sich konzentriert. Auf der Seite der Demokraten gibt es auch eine paramilitärische Schutzvereinigung, das Reichsbanner. Die sind aber anders als die Nazis und auch die Kommunisten. Ja, die sind mitgliederstark, aber nicht in gleicher Weise aktivistisch und die lehnen auch die Art von gewaltsamer Auseinandersetzung ab. Das heißt, wenn Sie sich die Listen angucken und Statistiken der Zeit, wer bei politischer Kriminalität und bei Zusammenstößen verletzt und ums Leben kommt, dann sind die alle diese Gruppierungen sind da irgendwie aufgeführt. Teilweise als Täter, teilweise als Opfer. Aber es sind Nationalsozialisten und Kommunisten, die überdurchschnittlich stark eben Verletzte und Tote zu beklagen haben, was darauf hinweist auch, dass sie eben die Auseinandersetzung noch mit einem viel, viel höheren Maß an Gewalt und Gewalteinsatz führen. Das Reichsbanner wird von beiden im Grunde verspottet, sehr gerne verspottet als so eine Art Honorationvereinigung, die sich am Sonntag für einen Umzug mal trifft, aber darüber hinaus wenig tut, während zumindest bei der SA das dann besonders in den frühen 30er Jahren, als es eben auch die Arbeitslosigkeit so hoch geht und viele junge Leute nicht wissen, wie sie ihren Tag sinnvoll verbringen, man ganz gezielt von Seiten der SA versucht, diesen Leuten eine, naja, wenn sie so wollen, neue Heimat zu verschaffen, indem man sagt, ihr könnt doch sagen, eure Kräfte und euer Engagement, das könnt ihr der Partei und der Bewegung zur Verfügung stellen und wir kümmern uns dann auch darum, dass ihr notfalls einen Schlafplatz habt, dass ihr eine Stammkneipe habt, dass ihr Freunde habt, gleichgesinnte Kameraden, mit denen ihr euch sozusagen dieses sehr harte und schwierige Zeit, die ihr zusammen durchstehen könnt. Und das ist etwas, was etwa das Reichsbanner nicht in gleicher Weise anbietet. Und insofern profitiert die NSDAP auch in dieser Hinsicht nochmal von der wirtschaftlichen Verschärfung, weil das Angebot nicht nur sozusagen politisch das Argument, man würde alles anders machen und im Grunde seien die Demokraten immer schuld, egal was auch Schlimmes passiert, weil das nicht nur glaubwürdiger scheint für manche Leute, sondern weil man eben auch vermehrt auf dieses Potenzial der Arbeitslosen zurückgreifen kann, die man dann in die eigene Partei- und Propagandaarbeit einspannt. Und das gelingt der SA überraschend gut Anfang der 30er Jahre.
Anfang der 30er Jahre gelingt es ja auch der NSDAP, an Popularität zu gewinnen, Wählerstimmen zu gewinnen, bevor es dann im Januar 1933 zur endgültigen Machtübergabe kommt. Welche Rolle spielt in diesen letzten Jahren der Weimarer Demokratie die SA?
Für den Erfolg der NSDAP ist das eine ganz entscheidende Kraft, denn es ist nicht zuletzt die SA und die Sichtbarkeit der SA in den Straßen, in den Gemeinden, die Versprechung der NSDAP zu beglaubigen scheint und diese Radikalität und die Entschlossenheit, vielleicht ist das wichtigste Wort hier, Entschlossenheit. Wir sind in einer Zeit der Vertrauenskrise in die parlamentarische Demokratie und wenn man jetzt glaubhaft als Alternative sich positionieren will, dann muss man ja auch irgendwie das glaubhaft rüberbringen können und wenn man eben eine Politik macht, die anders ist und die Entschlossenheit symbolisiert, dann ist das eine Möglichkeit, diese Glaubwürdigkeit zu erlangen. Und da ist die SA recht erfolgreich und leistet sozusagen auch dem Aufstieg der NSDAP gute Dienste. Wie gesagt, mit der Einschränkung, dass es auch das gegenteilige Phänomen gibt, wenn die politische Gewalt zu stark wird, dann gibt es eben auch Leute aus der Mitte der Gesellschaft, die sich davon abgestoßen fühlen und sagen, also mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das muss man an der Parteiführung sehr fein ausbalancieren, dass man die eigenen Überzeugungstäter bei der Stange hält, dass man auch der Vergemeinschaftung in der SA, die über Gewalt sehr stark funktioniert, dass man also ein gewisses Maß an Gewalthandeln immer erlaubt, damit die Vergewaltigung weiter funktioniert und sich aktualisieren kann. Aber zugleich darf man es nicht so übertreiben, dass entweder ein Verbot droht oder aber, dass zu viele Leute sich von der Partei abwenden. Und das beschäftigt und es ist eben eine schwierige Herausforderung Anfang der 30er Jahre, die auch nicht immer sehr gut gelingt. Und es ist ja auch bekannt, dass Ende 1932 die Wahlerfolge für die NSDAP zurückgehen. Nach Jahren des Aufstiegs. Ja, also von 1928, 1929 an scheint es für die Partei nur nach oben zu gehen bei Wahlen. Das ist aber vorbei im Herbst 1932 und die NS-Bewegung, so wird es auch von Zeitgenossen beschrieben, steht tatsächlich vor einer Krise. Und niemand weiß natürlich, wie es weitergegangen wäre, wenn Hitler dann nicht Ende Januar 1933 ernannt worden wäre zum Reichskanzler mit den bekannten Folgen. Aber die Geschichte ist jedenfalls nicht so klar, dass diese Machtübernahme oder Machtübertragung 1933, dass das alternativlos war. Die Geschichte hätte vielleicht auch anders ausgehen können. Aber wie gesagt, das wissen wir und können wir nicht wissen.
Ich hatte ihn vorhin schon mal erwähnt, bis jetzt aber wieder rausgelassen. Es geht um Ernst Röhm, der ja, wir werden es gleich noch besprechen, ein dramatisches Ende findet. Aber erst nochmal, welche Rolle spielt er denn jetzt in diesen späteren Jahren der 20er in der SA?
Ja, es ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, was ich eben erwähnt habe, diese Ambivalenz, die in der SA-Geschichte so typisch ist. Also Röhm scheidet sozusagen, kommt aus dem bolivianischen Exil wieder, wo er als Militärberater tätig war Ende der 20er Jahre, und 1930 wird ihm dann von Hitler, der inzwischen der sozusagen unumstrittene Führer der NSDAP schon seit Jahren ist, wird ihm die Führerschaft der SA angetragen. Röhm ist als ein überzeugter Militär und mit strategischem Weitblick und einfach auch Kenntnissen und einer gewissen Popularität ist er dafür auch gut geeignet, und unter seiner Führung wird sozusagen der Ausbau, auch die zahlenmäßige, das Anwachsen der SA von ungefähr 60.000, 70.000 Leuten bis ungefähr 400.000 Anfang 33 zumindest so weit bewerkstelligt, dass die Organisation nicht gesprengt wird oder dass auch Minderheiten, Leute, die nicht einverstanden sind, dass man die entweder kaltstellt oder los wird. Also in gewisser Weise ist er jemand, der organisatorische Leistung für die SA und NSDAP vollbringt. Gleichzeitig als jemand, der Soldat im Ersten Weltkrieg gewesen ist, auch auf der bürgerlich-nationalen Rechten an sich die richtige Gesinnung mitbringt. Aber es gibt ja schon sehr früh auch Versuche, ihn wegen seiner Homosexualität als letztendlich für diese Position ungeeignet darstellen oder herauszustellen und entsprechend anzugreifen. Und das ist eben sozusagen eine Gefahr auch für die Partei als solche. Und er wird aber lange gestützt von Hitler, seinem Dudesfreund. Also das ist deshalb auch für Röhm so unglaublich, dass er dann 34 tatsächlich erschossen wird von Leuten, mit denen er sich sehr, sehr eng verbunden gefühlt hat. Und Hitler stützt ihn also gegen diese Angriffe der Homosexualität und sagt, das ist uns egal, es kommt hier auf die militärischen Fähigkeiten an und die politischen, und Sexualität ist Privatsache. Aber das sehen natürlich nicht alle Nazis so, denn die meisten sind der Homosexualität wenig aufgeschlossen, stehen da wenig aufgeschlossen gegenüber. Und insofern ist aus meiner Sicht Röhm zwar eine sehr, sehr wichtige Figur, eben schon seit den frühen 20er Jahren auch als Verbindung zur Reichswehr und als Ausweis der Professionalität, der militärischen Bedeutung der SA, aber er ist eigentlich nie unumstritten und in mancherlei Hinsicht auch bleibt er auch für die Parteien ein Problem.
Wie geht es nun für die SA weiter, da Hitler nun im Januar 1933 die Macht in Deutschland übernimmt?
Na, zunächst wird die SA noch größer, indem sie Verbände wie den Stahlhelm integriert im Laufe der Jahre 33, 34 und dann tatsächlich so eine millionenstarke Organisation wird, wobei ich immer betonen würde, dass deshalb natürlich die Zahl der Überzeugungstäter nicht automatisch größer wird. Sie haben dann auch Trittbrettfahrer und eben Leute, die eher zwangsweise oder so halbzwangsweise sich in den Reihen der SA wiederfinden, und das führt zu zwei Dingen. Zum einen gibt es einen Kern, den es eben schon von Anfang an in der SA gegeben hat, der auch irgendwie sehr kritisch der kapitalistischen Gesellschaft und den starken bürgerlichen Kräften darin gegenübersteht und auch mit Blick auf die Reichswehr sozusagen Bedenken hat. Also man will eigentlich die Vorherrschaft der bürgerlichen und adligen Kreise, da gibt es Leute in der SA, denen das überhaupt nicht gefällt. Und man denkt, dass man jetzt, nachdem die Macht an die NSDAP übergeben wurde, dass es jetzt eigentlich auch die Zeit sei, die Opfer der sogenannten Kampfzeit, also die Nazis nennen die Jahre der Weimarer Republik Kampfzeit, und der waren eben für die SA-Leute zum Teil mit großen Entbehrungen und auch Gefahren verbunden. Und nun wollen sie dafür Kompensation haben. Sie wollen im Grunde ihre Löhnung bekommen. Das führt etwa dazu, dass SA-Verbände bei den Arbeitsämtern aufmarschieren und einfach sagen, ist mir jetzt egal, ob es hier Jobs gibt oder nicht, oder auch bei großen Firmen, ihr müsst jetzt einfach 100 Leute einstellen von uns. Ja, wir haben viele von uns sind arbeitslos, wir haben jetzt die Demokratie besiegt, aber jetzt wollen wir dafür auch was haben. Bei den Ortskrankenkassen, bei AOKs etwa, werden dann einfach sehr, sehr viele Männer eingestellt. Die kann man nicht unbedingt immer gut gebrauchen, weil die manchmal auch einfach die nötigen Qualifikationen nicht mitbringen. Aber die SA kann entsprechenden Druck ausüben, sodass das zumindest 1933, dass sie da durchaus auch Erfolge hat aus ihrer Sicht. Zugleich ist sie eben sehr wichtig bei der Ausschaltung der politischen Gegner. Das ist eigentlich das ihr wichtigste Aufgabe im Frühjahr und im Frühsommer 1933. Und das macht die SA, die dann auch teilweise als ja, reguläre Polizeieinheiten im Grunde agieren, teilweise als, nennt sich SA-Hilfspolizei, also in Preußen wird das von Göring ganz offiziell sanktioniert. Und das führt dann dazu, dass SA-Leute und reguläre Schutzpolizei teilweise zusammen auf Streife gehen und dass die SA sich eben auch immer mehr anmaßt, als Polizei aufzutreten. Dann werden alte Rechnungen beglichen mit den politischen Gegnern der Jahre zuvor und es wird eben gegen Andersdenkende oder gegen Leute, die man aus rassischen Gründen nicht mag, wie Juden, die Gewalt intensiviert sich und das führt eben bei den Bystandern, bei den nicht direkt Betroffenen dazu, dass auch da sich Angst und Einschüchterung sozusagen breit macht. Und die SA ist, wenn Sie so wollen, der ausführende Arm der Gewalt dieser NS-Bewegung. Und insofern für die vollständige Machterringung und für die Ausschaltung der politischen Gegner oder ideologischen Gegner von ganz, ganz zentraler Bedeutung. Nur das Problem stellt sich dann, nachdem diese Gegner besiegt sind, was macht man dann mit diesen zwischen Hunderttausenden oder sogar über 3 Millionen SA-Leuten, die immer weiter für sich eine wichtige Rolle im Staat beanspruchen, aber die man teilweise doch gar nicht mehr dringend braucht. Und diese Spannung führt eben auch oft bei SA-Leuten, gerade bei langjährigen SA-Leuten, schon 33 und dann vermehrt im Frühjahr 1934 zu starken Enttäuschungen und Frustrationen. So nach dem Motto, ja, jetzt sind wir hier zwar, Hitler ist jetzt an der Macht, also unser Mann, aber irgendwie für mich hat sich sozial gar nicht viel geändert und die alten Bonzen, um das im NS-Sprachgebrauch zu sagen, die sitzen da ja immer noch und ich habe vielleicht immer noch keinen guten Job und ich hatte mir da einfach viel mehr davon versprochen von diesen Nazis und es gärt, wenn Sie so wollen, in Teilen der SA und man kann jetzt auch nicht mehr einfach zum Mittel der Gewalt greifen, um diese Frustration irgendwie ableiten zu lassen, denn man ist ja selber schon sozusagen an der Macht des Staates und das ist einer der Gründe, warum es dann zu dieser gewaltsamen sozusagen Zusammenstoß oder zu diesen Mordaktionen, den sogenannten Röhm-Morden Ende Juni 1934 kommt.
Und weiterhin schwelt ja dieser Konflikt zwischen dem pseudolegalen Vorgehen der NSDAP, Deutschland quasi über Gesetze in eine Diktatur zu verwandeln und immer noch der Wunsch großer Teile der SA, das Ganze in einer großen Revolution zu erledigen. Welche Rolle spielte das in dem, was später im sogenannten Röhm-Putsch gipfeln wird?
Ja, das, also sagen wir mal so, das Wort Revolution, das benutzen Nationalsozialisten, die bezeichnen die ganze Machtergreifung, Machtübertragung ja auch als nationalsozialistische Revolution. Aber es gibt schon lange in der NSDAP und bei den Nazis eben auch verschiedene Lager und sagen wir mal, die Variante, nachdem die Demokratie beseitigt ist, nun auch zu großen sozialen Veränderungen zu kommen und im Grunde den Staat in so eine, also die SA zu einer Art Volksarmee umzubauen, die dann auch maßgebliche Entscheidungsgewalt auf allen möglichen Ebenen der Gesellschaft haben soll, die ist eben offenbar doch nicht mehrheitsfähig. Also vielleicht ein Aspekt, der oft nicht betrachtet oder der halb vergessen ist, ist, dass die Bedeutung der SA an den Universitäten 1933, 34, wo im Grunde das Leben eines Erstsemesterstudenten oder Studierenden im Frühjahr 34 so aussieht, dass er ungefähr die gleiche Zeit, die er für sein Studium verwendet oder verwenden soll, auch der SA zur Verfügung stellen soll. Also es gibt also sozusagen das körperliche und paramilitärische Training, dem die deutsche männliche Jugend fit gemacht werden soll für künftige Kriege oder Auseinandersetzungen oder auch einfach nur für eine Militarisierung der Gesellschaft nach innen. Das hat sehr, sehr großen Raum eingenommen aber eben auch zu vielen Widerständen geführt. Und in gewisser Weise sind Röhm und seine Anhänger, treiben die das weiter und merken nicht so richtig, dass vielleicht auch innerhalb der NS-Bewegung diese Widerstände stärker werden, oder sie halten die eben für überwindbar und im Sinne von, wir waren Nationalsozialisten, wir dürfen jetzt nicht auf halber Strecke stehen bleiben, wir müssen jetzt auch wirklich unsere ideologischen Ziele umsetzen. Und sozusagen ihre Gegner innerhalb der NS-Bewegung arbeiten dann mit den alten Eliten zusammen und beschließen letztendlich die Ausschaltung der SA. Führungsspitze, zumindest deren politische Ermordung, also Ermordung und dann politische, damit verbundene politische Kaltstellung. Wie weit es in der SA tatsächlich revolutionäre Stimmung gegeben habe, die vielleicht noch auf eine Art von zweiten Machtergreifung im NS-Staat gedrungen hätte, das ist im Einzelnen bei den Geschichtswissenschaftlern umstritten. Ich selber bin der Meinung, dass es dafür eigentlich sehr, sehr wenig Anhaltspunkte gibt. Also eigentlich keine SA-Leute wollen Hitler absetzen. Es gibt auch keinen, der sich an die Stelle setzen kann. Und ich glaube, dass es eher ein manchmal auch sehr diffuses Unbehagen, Unzufriedenheit, aber jedenfalls gibt es keine verschwörerischen Umsturzpläne. Die sind auch später nicht bekannt geworden, sondern das ist dann eher die Rechtfertigungsstrategie der Täter nach diesen Morden, in dem die vermeintliche Gefahr aus den eigenen Reihen künstlich aufgebauscht wird.
Über das Folgende, nämlich den Röhmputsch, wurde garantiert schon genauso viel geschrieben wie über die SA an sich. Und über diesen Tag oder diese Phase der Geschichte der SA ranken sich wahrscheinlich auch genauso viele Mythen, wie wir gesicherte Fakten haben. Also was ist das Wichtigste, was wir über den sogenannten Röhmputsch, die Nacht oder die Zeit der langen Messer wissen müssen?
Also ich glaube, das mittelfristig Wichtigste und auch Verhängnisvollste, das ist für die deutsche Gesellschaft insgesamt, dass es hier für jeden erkennbar Übergriffe und eine Beendigung rechtsstaatlicher Standards gibt, wo man zu Recht sagen kann, das ist schon 1933 in vielen Fällen gegeben. Ja, die ersten Konzentrationslager eingerichtet werden, Dachau und Oranienburg und Ähnliches. Aber dass Hitler und die SS damit durchkommen, nicht nur diese Morde zu begehen und einen Auftrag zu geben, sondern auch in der Gesellschaft dafür viel Zustimmung bekommen und dass von den ja nach wie vor verbliebenen klassischen Eliten das auch mitgetragen wird in vielen Fällen, dass man sich dieser Argumentation anschließt, naja, um die ist es eigentlich nicht schade, die waren uns eh ein Dorn im Auge und jetzt wird sich die NSDAP, wenn sie so wollen, verbürgerlichen und mäßigen. Und das ist ja eigentlich in unserem Sinne. Also diese Fehlkalkulation, dass da so viele Leute nicht gesagt haben und erkannt haben, wie bedeutend die mittel- und langfristigen Auswirkungen dieser Mordaktion war, das ist wahrscheinlich, aus meiner Sicht, würde ich sagen, ist die wichtigste Bedeutung dieser Mordaktion. Die sind natürlich an sich auch ein Zeichen nach innen, dass keiner sicher ist. Ja, also so funktionieren ja auch autoritäre Staaten. Man schafft Unsicherheiten für möglichst viele und nutzt diese Angst aus. Und in gewisser Weise gilt das im Sommer 1934 im frühen Dritten Reich eben auch. Also die Tatsache, dass sie langjähriges Mitglied und teilweise führend in der SA tätig sind, das schützt sie nicht davor, ihr Leben zu verlieren gewaltsam. Und es werden ja auch nicht nur SA-Führer erschossen. Ja, es werden auch Rechtsintellektuelle oder auch Politiker wie Schleicher erschossen. Also es trifft nicht nur einen bestimmten Flügel der Nazi-Partei, sondern eben auch wichtige Führer der konservativen, nationalistischen oder nationalen Rechten. Und das ist natürlich auch ein Signal an potenzielle Gegner. Und es ist sozusagen ein wichtiger, wenn nicht vielleicht der zweite entscheidende Schritt zur absoluten Machterringung und dann eben auch Etablierung der Hitler-Diktatur.
Zwar werden viele Anführer, viele wichtige Personen der SA getötet oder außer Gefecht gesetzt, aber die SA war ja riesig. Warum lässt die SA das mit sich machen? Warum versinkt sie in den nächsten Jahren in der Bedeutungslosigkeit, anstatt diesen Angriff auf sich zu beantworten?
Ja, wie Gegenfrage, was hätte sie denn tun sollen?
Naja, es war ein ganzen Haufen Leute mit Waffen. Man hätte ja auch, natürlich hätte man sich schwierig gegen den Führer auflehnen wollen, aber es ist trotzdem überraschend, dass das so hingenommen wird.
Ja, also die geballte Faust oder vielleicht auch den Dolch, den man trug. Es ist ja nicht so, dass die SA das gut fand. Und wie gesagt, viele Überzeugungstäter, die schon früh bei und eingetreten sind, werden das auch nicht vergessen und finden das sehr schlimm. Aber sagen wir mal, es gab eben keinen Aufstand und Revolutionsplanung. Es gibt keine anderen Führer, die jetzt sofort an die Stelle treten können. Insofern ist diese Mordaktion aus Sicht der Täter ein durchschlagender Erfolg. Und es ist eben auch ein Erfolg, dann später das zu verkaufen in der Öffentlichkeit als letztendlich notwendige Reinigung der Bewegung im Inneren. Und sagen wir mal so, hätte es einen geplanten Aufstand oder eine Wachablösung oder eine Ersetzung der eher bürgerlich-wirtschaftsfreundlichen NSDAP-Mehrheit gegeben, dann wäre vielleicht auch mehr Widerstand zu erwarten gewesen. Aber wie gesagt, das gab es ja nicht. Außerdem waren die SA-Leute auf Urlaub geschickt in den Wochen vor diesen Mordaktionen. Und insofern war das auch schwer, sie sozusagen zusammenzurufen. Und dann ist auch die Frage der Waffen, das sollten Sie auch nicht überschätzen. Also die SA verfügt über ein gewisses Maß an Waffen, aber ohne besondere Zusatzausrüstung ist sie keinesfalls schlagkräftig. Und das Ganze geht relativ schnell. Man weiß auch in den ersten Tagen nach dem 30. Juni 1934 nicht, wie viele Leute das wirklich betroffen hat. Also die Insgesamtzahl oder Gesamtzahl der Ermordeten liegt bei knapp unter 100 nach heutigem Wissensstand. Aber viele Zeitgenossen gehen zunächst mal davon aus, dass das tausende Leute, dass die getötet worden wären. Und es fehlt von ganz vielen, die eben dann eingesperrt werden. Da weiß man auch nicht, wo die sind. Also das Ausmaß dieser Aktion scheint vielen Zeitgenossen zunächst auch größer. Es gibt keine Planung für Widerstand gegen wen soll, also und gegen die Parteiführung sich zu wenden, die man nun jahrelang unterstützt hat, das wird man auch nicht so ohne weiteres sofort tun. Und wie gesagt, vielleicht überschätzt man auch die ideologische und organisatorische Stärke der SA, wenn man nur auf die Mitgliederzahl guckt. Ich hatte ja gesagt, also bis Anfang 33 treten ungefähr 400.000 Leute der SA bei. Aus meiner Sicht kann man davon ausgehen, das sind ideologische Überzeugungstäter. Vielleicht nicht alle. Manche kommen auch eben durch die Arbeitslosigkeit und weil man keine besseren Gelegenheiten hat dazu. Aber so im Großen und Ganzen kann man sagen, 300.000, 400.000 überzeugte SA-Leute, die gibt es, die auch bereit sind, vielleicht für die Bewegung und für ihre Ziele eben sich in dieser Weise einzusetzen. Dass es jetzt über 3 Millionen sind, die meisten von denen sind nicht in gleicher Weise einsatzwillig oder einsatzbereit, sodass man auch sich eben allein von der reinen Mitgliederzahl sich nicht täuschen lassen sollte. Der Kreis derjenigen, die sich vielleicht hätten auch mit Waffen wehren sollen, der war wesentlich kleiner. Und da dieser Schlag auch so völlig überraschend unerwartet kommt, ist man einfach nicht in der Lage. Und es fehlt dann eben auch an den Führungsfiguren. Es gibt ja dann einen neuen obersten SA-Führer, der eingesetzt wird, Viktor Lutze. Und der ist aber nicht von dem Format eines Ulm und hat auch viel, viel weniger sozusagen politische Erfahrung und hat auch keine weitergehenden Planungen. Also im Grunde wird die SA gleich mit einem neuen Führer versorgt, von dem Hitler und andere NSDAP-Spitzenpolitiker aber davon ausgehen, dass der keine richtige Konkurrenz und Gefahr für sie darstellt. Und da die SA aber nach dem Führerprinzip organisiert ist und eben wie ein Militär, ja, dann ist es eben auch nicht zu erwarten, dass jetzt von den Fußtruppen auf einmal große Widerstands- oder überhaupt Proteste deutlich werden. Und so kann man sich erklären, dass dieser Schlag gegen die SA-Spitze eben bei einzelnen Leuten zu Austritten und zu Grummeln führt, aber nicht zu größeren Zusammenstößen.
So wichtig die SA als öffentlichkeitswirksame Schlägertruppe in den 20ern war, nach dem Röhmputsch verliert sie an Bedeutung und wird von der dann viel mächtigeren SS überschattet. Was macht die SA noch bis 1945, bis Deutschland den Krieg verliert und die SA mit den anderen NS-Organisationen verboten wird?
Ja, ich würde sagen, sie hat andere Bedeutung, andere Aufgaben, die nicht mehr besonders spektakulär sind und eben auch nicht von der Propaganda entsprechend verherrlicht werden. Aber für bestimmte Aspekte im NS-Staat ist die SA, die ja weiterhin eine Massenorganisation mit über 1 Million Mitgliedern bleibt, durchaus wichtig. Zum einen ist daran zu erinnern, dass in solchen Diktaturen ja viele Menschen bestrebt sind, ihre grundsätzliche Zustimmung zu der neuen Ordnung irgendwie deutlich zu machen. Und man macht das am besten, indem man der herrschenden Partei beitritt. Aber nach Mai 1933 geht das nicht mehr, denn es gibt eine Aufnahmesperre, die bis 1937 gilt. Später gibt es nochmal eine. Also man kann der NSDAP im Sommer 1933 als normaler Bürger gar nicht mehr beitreten, auch wenn man das möchte. Man kann aber immer weiter der SA beitreten, also auch dann nach dem Sommer 1934. Und aus meiner Sicht führt das, ich habe das in meinem Buch Verbürgerlichung der SA genannt, dass diese politischen Radau-Brüder und eher jüngere Leute, vielleicht auch die keine Familie haben, keinen Job und die deshalb dankbar sind für die Vergemeinschaftungs- und Sinnangebote der SA, die werden weniger. Und der Familienvater im Braunhemd, der irgendwie zeigen will, dass er bei der NS-Bewegung mitmacht und der vielleicht auch diesen die Idee der Volksgemeinschaft klassenübergreifend und der sozusagen das sich selbst einbringen und das Zusammenarbeitens für das nationale Wohl, der das im Prinzip gut findet und dann meint, in der SA eine Organisation zu finden, wo er das sinnvoll machen kann, ohne dass das noch in gleicher Weise für ihn so gefährlich oder auch so zeitaufreibend ist, wie das für die SA-Mitglieder Anfang der 30er Jahre in der späten Weimarer Republik noch der Fall ist. Und ich würde das nicht unterschätzen, dass das eine Möglichkeit ist, am NS-Staat mitzumachen, ohne dass sie eben außer ein bisschen Zeit und grundsätzliche ideologische Bereitschaft, viel mehr müssen sie gar nicht mitbringen. Na, die SS ist einfach auch nicht für jeden, der da mitmachen möchte, offen. Und die SA aber schon. Also insofern, wenn es jetzt darum geht, was sichert eigentlich die Zustimmung zum NS-Staat, dann sind das auch Organisationen wie die SA, die auf Neudeutsch gesagt niederschwellige Angebote machen, der Beteiligung. Gleichzeitig schützen sie sich. Wenn sie in der SA sind, werden sie vermutlich nicht so ohne weiteres zum Opfer der Nationalsozialisten und ihrer Gewalt. Und es ist auch so, dass eben gerade in Dörfern und Kleinstädten mit der Parteiuniform und mit einer Funktion in der SA ein gewisser Macht- und Herrschaftsanspruch nach außen getragen werden kann und dass es eben eine Möglichkeit ist, ein kleines bisschen Macht in dieser Diktatur selber auszuüben, die für viele, viele Leute offenbar attraktiv ist und attraktiv bleibt. Und die SA leistet dann später, das hatten Sie ja auch gefragt, bis 1945, ist also auch in den Kriegsvorbereitungen und dann später während des Krieges als eine im Inland verbliebene, immer noch hierarchisch und relativ gut organisierte Gruppierung dem Regime sehr nützlich. Also am bekanntesten sicherlich die Ausschreitungen und die organisierten sozusagen Verhaftungen und das Verbrennen und Abbrennen der Synagogen im November 1938, das machen vor allen Dingen SA-Verbände, die man also offenbar doch sehr kurzfristig für sowas mobilisieren kann. Und während des Krieges braucht man die SA dann, um zum Beispiel aufzuräumen nach Bombenangriffen oder eben auch die Millionen von Zwangsarbeitern, die irgendwie ja so parapolizeilich sozusagen zu disziplinieren oder eben auch bei Vergehen zu bestrafen. Also da der SA-Mann, vielleicht sagen wir mal so als Beispiel 42, 43, der vielleicht schon ein bisschen älter ist, deshalb nicht im Krieg, weil dafür schon zu alt, ist dann so eine Art Ersatzpolizist auf dem Dorf und sorgt dafür, dass sozusagen die Angst vor der NSDAP bei den sozusagen nicht unbedingt Nazis, ja weiterhin vorhanden bleibt. Und es bleibt also eine Rolle, die mit einer gewissen sozialen Macht weiterhin ausgestattet ist. Ja, die SA kann nach dem Sommer 34 nicht mehr die großen Leitlinien der Politik bestimmen. Konnte sie vorher schon auch nicht so richtig gut, aber sie hatte zumindest den Anspruch. Also dieser Anspruch ist mit dem Sommer 34 einigermaßen vorbei, aber das bedeutet nicht, dass auf der lokalen und regionalen Ebene SA-Verbände und einzelne SA-Leute keine Bedeutung gehabt hätten. Und insofern könnte man auch sagen, dass es die SA weiter gibt, hält die Volksgemeinschaft auf Nazi-Kurs.
Die SA ist ja eine der bekanntesten NS-Organisationen und damit bestimmt auch eine, über die es die meisten Fehlannahmen gibt. Ich bin mir sicher, dass ich auch einige davon im Kopf habe und vielleicht auch in meinen Fragen geäußert habe. Welche Mythen, welche Fehlannahmen über die SA haben Sie in Ihrer Recherche für das Buch gefunden und wie haben Sie versucht, diese aufzuräumen? Was im öffentlichen Bild der SA fanden Sie stimmte so gar nicht und musste korrigiert werden?
Also, um das vielleicht ganz plakativ zusammenzufassen, würde ich sagen, die SA bis 1933 wird überschätzt, die SA nach 1934 wird unterschätzt. Und das hängt zum Teil damit zusammen, dass man für diese frühere SA, die SA in der Weimarer Republik, teilweise die Selbstinszenierung und Selbstaussagen der Nazis sie Eingang gefunden hat in auch geschichtswissenschaftliche Darstellungen. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, wer diese frühe SA-Geschichte in den 60er, 70er Jahren geschrieben hat. Das waren teilweise noch ehemalige SA-Führer. Also das ist jetzt vielleicht sozusagen eine Fußnote, wo wir hier nicht näher drauf eingehen müssen. Aber in gewisser Weise wurde vieles, was die SA von sich selbst behauptet hat, was aber übertrieben war aus meiner Sicht, wurde für bare Münze genommen und klang natürlich auch gut und hat die Geschichte sozusagen ein bisschen dramatischer gemacht, als sie vielleicht war. Und für die Zeit nach 1934 gilt das Gegenteil. Die SA war im real existierenden Dritten Reich durchaus noch eine wichtige Kraft. So wäre mein Hauptargument. Und dass sie so aus der Geschichtsschreibung und aus der späteren Erinnerung stark verdrängt wurde, hing damit zusammen, dass das eben für Millionen von ehemaligen Mitgliedern nach 1945 auch sehr zu Pass kam. Denn die Entscheidung ist relativ früh gefallen, die SA im Militärtribunal von Nürnberg, also dem Hauptverkriegsbrecherprozess, wo sie ja auch angeklagt ist als verbrecherische Organisation und aber nicht als verbrecherische Organisation klassifiziert wird. Das ist im Grunde der Persilschein, auf dem dann die ehemaligen Mitglieder sozusagen davon profitieren. Und wenn man sagt, die SA ist 34 am Ende und danach spielt sie eigentlich keine Rolle mehr im NS-Staat und hat mit dem ganzen späteren Angriffskrieg und dem Holocaust, da hat sie keine Rolle gespielt, dann ist es natürlich für jeden ehemaligen SA-Mann sehr gut, eventuellen juristischen Verfolgung oder auch sozialen Unwerturteilen seiner Nachbarschaft und Arbeitskollegen aus dem Weg zu gehen. Also insofern muss man bei beiden Zeitepochen muss man vielleicht ein bisschen genauer gucken und ja, was kann man selber dazu machen als Historiker? Ich meine, das ist halt, man muss die Quellen aufmerksam lesen, man muss forschen und das habe ich versucht zu machen, so wie man das als Historiker eben nach bestem Wissen und Gewissen tut.
Sind denn aus Ihrer Sicht noch große offene Fragen zur Geschichte der SA oder sind das eher wie das, was Sie am Anfang geschildert haben, Lokalstudien, die jetzt wichtig wären, das Wirken der SA und bestimmter ihrer Akteure in Gauen, Regionen, Städten nachzuvollziehen?
Ja, ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen und sagen, natürlich ist jetzt, also ich habe jetzt alles ausgeforscht und jetzt kann man nichts mehr sagen, das ist natürlich Quatsch. Also Sie haben schon recht. Also ich glaube tatsächlich, man weiß nicht sehr viel über die SA in den einzelnen Regionen und man weiß auch nicht sehr viel über die SA in den besetzten Gebieten, wo sie dann teilweise auch aufgebaut wird. Also Elsass-Lothringen oder auch dann im Wartegau und ähnliches. Da wären Regionalstudien auf jeden Fall sehr hilfreich. Dass es die bisher noch kaum gibt, hängt mit auch der sehr schwierigen Quellenlage zusammen. Also die Archivunterlagen zur SA-Geschichte sind nicht besonders umfangreich und sehr gut und teilweise liegen sie eben auch schlecht erreichbar. Also um ein Beispiel zu nennen für die SA in Sachsen, da gibt es wohl umfangreiche Bestände, die liegen aber im sogenannten Sonderarchiv in Moskau. Und da müssen sie dann jetzt schon sehr guten Zugang und auch Zeit mitbringen, um sich da wirklich eingehend mit zu befassen. Von anderen Städten oder Regionen gibt es nur noch Restüberlieferungen, sodass das vielleicht ein bisschen schwierig ist. Aber ich würde jetzt, was die Forschung der nächsten Jahre angeht, tatsächlich denken, dass man vielleicht für die SA im Zweiten Weltkrieg, gerade mit Blick auf die Gebiete, die außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches von 1937 lagen, dass man da noch Forschung sinnvoll gut betreiben kann, die vielleicht eben auch den bisherigen Erkenntnisstand nochmal verändern. Bei der Geschichte des NS insgesamt, denke ich, wird man eigentlich keine ganz, ganz grundlegenden Veränderungen mehr erwarten können. Dafür hat es einfach auch schon sehr, sehr viel Forschung zu fast allen Aspekten gegeben. Thank you.